heute jetzt hier auch bereit machst, auf dich, auf dein Wort zu hören. Schenke mir die richtigen Worte, öffne unsere Herzen und Gedanken. Amen. Ja, wir sind in dieser Kleckiserie und ich liebe das, wenn ich immer auch andere Gemeinden sehen darf. Das ist so schön, auch dieser Austausch. Vielen Dank, dass ich auch heute hier sein darf. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Da ist jemand gestorben und du hast gedacht, ich hätte gerne noch mit ihm gesprochen, bevor er gestorben ist. Über Jesus, über das, was mir Hoffnung schenkt in meinem Leben. Mir ging das ab und zu auch schon so, dass ich als Pastor gerne auch Menschen begleiten wollte, noch besuchen wollte und dann sind sie einfach gestorben. Sie können ja auch nichts dafür, oder? Aber irgendwann läuft die Zeit im Leben eines Menschen ab. Das ist die Natur der Sache, leider. Aufgrund unserer Sünde in unserem Leben müssen wir einmal sterben, so sagt es uns die Bibel. Und ihr merkt schon, es gibt eine gewisse Dringlichkeit, dass Menschen in dieser Welt von der frohen Botschaft Kenntnis haben, dass sie diese hören, bevor sie sterben, damit sie die Möglichkeit haben, gerettet zu werden und nicht ewig verloren sind. Wir haben in dieser Kleckeserie uns das Thema vorgenommen, das ganze Leben, ein Gottesdienst, wir haben es schon gehört, ausgehend von diesem Römer 12, Vers 1, wo es betont wird, Paulus betont hier stark, dass das ganze Leben Gott zur Verfügung gestellt wird, als Antwort auf die Liebe, die er uns erwiesen hat. Ja, worin hat er uns die Liebe erwiesen? Er hat uns seine Liebe erwiesen, dass er selbst auf diese Welt gekommen ist und den Lohn der Sünde getragen hat, den Tod am Kreuz, den ewigen Tod gestorben ist. Und wir dürfen das Geschenk haben, dass wir Vergebung haben durch Jesus Christus, indem wir ihm unser Leben anvertrauen, unser sündiges, belastetes Leben. Und er sagt, ich gebe euch mein perfektes Leben, ein ewiges Leben, das du haben darfst. So groß ist seine Liebe, dass er uns nicht loslässt, sondern sein Leben gibt für uns. Und als Antwort können wir uns nun dieses teuer erkaufte Leben, das wir durch Jesus Christus erhalten haben, schenken und ihm zur Verfügung stellen. Wir beten ja, viele von euch sagen, ja Herr Jesus, ja was heißt denn dieses Herr? Dass er bestimmen darf, was in unserem Leben wichtig ist, wie wir unser Leben zu führen haben und so weiter. Er bestimmt unser Leben, unsere Identität, alles was wir sind, kommt aus ihm. Das ist also sehr herausfordernd, was Paulus hier schreibt. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, wo und wie kann das in unserem Leben zum Ausdruck kommen, dass wir das ganze Leben hingeben. Und diese Liste hier ist nicht abschließend, aber einige Themen, die wir hier aufgenommen haben. Und heute, ihr habt, glaube ich, Berufung schon gehört, das letzte Mal, von Christoph. Ich habe die Predigt leider noch nicht nachgehört, muss ich noch tun. Ich weiß nicht, was er euch gesagt hat, vielleicht gibt es auch Doppelungen, vielleicht sage ich ähnliche Dinge auch heute, aber vielleicht auch gut, manchmal müssen wir Dinge zweimal hören. Heute geht es um Evangelisation, um die persönliche Evangelisation. Das ist mir ein Anliegen. Ich dachte, wenn wir schon darüber sprechen, unser ganzes Leben hinzugeben, dann ist das auch ein Teil davon. Wenn wir diesen Römerbrief lesen, Kapitel 12, dann fügt dann hier Paulus einige Gaben hin an, die da zum Ausdruck kommen sollen, wenn wir unser Leben ganz Gott hingeben. Etwas beschreibt er hier nicht, das ist Zeugnis zu geben, das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe mich zuerst gefragt, warum beschreibt er das hier nicht? Das soll doch auch dazugehören, zu einem Dienst, mit Gott unterwegs zu sein im Alltag. Aber ich glaube, für ihn war das wie klar. Für ihn war das Voraussetzung für jeden Christen, dass er sein Leben hingibt und Zeugnis gibt im Alltag. Was meinen wir denn mit dieser persönlichen Evangelisation? Ich möchte das kurz definieren und dazu die Worte eines Kollegen gebrauchen von Helge Stadelmann. Er sagt, persönliche Evangelisation ist Die Weitergabe des Evangeliums von Mensch zu Mensch. Also die Weitergabe des Evangeliums von Mensch zu Mensch ist persönliche Evangelisation. Es gibt ja auch Veranstaltungen, die wir Evangelisationsveranstaltungen nennen. Oder evangelistische Anlässe. Wir haben es hier gehört. Herzliche Einladung zum Männerfrühshoppen. Das soll auch ein Anlass sein, wo wir Menschen einladen, wo sie etwas vom Evangelium hören sollen. Also, ich rede heute von der persönlichen Evangelisation, nicht von Veranstaltungen, sondern von der Weitergabe des Evangeliums von Mensch zu Mensch. Nicht, wie ich es hier heute mache, von der Kanzel, auch nicht ein Programm oder ein Event, sondern Mensch zu Mensch im Alltag. Und das kann geschehen, ganz ungeplant. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, dass ihr plötzlich eine Frage bekommt von einem Mitarbeiter oder von einem Kollegen oder von jemandem auf der Straße, den ihr kennt. Beim Einkaufen oder im Zug, da sitzt man sich gegenüber und sagt, ja, was macht ihr eigentlich hier in dieser Krishona? Was seid ihr eigentlich für ein Verein, Club? Sie haben vielleicht euch schon gesehen von außen, aber sie wissen gar nicht, was da geschieht. Ich hatte auch schon solche Fragen, was macht ihr da eigentlich in der FEG? Und dann darf man erzählen, was machen wir da? So eine Möglichkeit mitten im Alltag, vielleicht beim Einkaufen, das kann ganz ungeplant sein, aber es kann auch bewusst und geplant geschehen. Wenn man zum Beispiel mit jemandem unterwegs ist, persönlich, und da auch irgendwann merkt, da ist eine Situation im Leben eines Menschen, wo er wie nicht weiterkommt. Und wir wüssten eigentlich die Lösung oder die Hilfe von der Bibel her kommend. Und vielleicht können wir so auch überlegen, ja, wo könnte diese Person etwas gebrauchen, ein Bibelvers oder etwas, das sie ermutigen könnte in dieser Situation. Und wir nehmen das mit und machen vielleicht ab zu einem Kaffee oder zu einem Bier oder was auch immer ihr da trinkt. Bei uns ist das ja der Wein. Und dann spricht man vielleicht darüber und sagt, schau, ich habe gehört oder gesehen oder erlebe dich, dass du in einer schwierigen Situation bist. Schau, Gott möchte da auch dir helfen, je nach Situation. Also das ist auch möglich, dass man das wie auch bewusst plant. Ich komme aber dann noch dazu, es soll nicht darum gehen, dass wir einfach Bekehrungsobjekte, ich sage es jetzt mal überspitzt, uns vor Augen haben und einfach es nur darum geht, Menschen zu bekehren. Ich möchte dann noch weiter darüber mit euch sprechen. Ich habe so ein paar Punkte mitgenommen. Ich möchte das erste mitnehmen oder euch mitgeben. Jeder Gläubige ist also in diesen Dienst hineingenommen, in dieses Zeugnis geben. Und ich weiß, vielleicht hast du heute Morgen auch gedacht, oh, Evangelisation, dann persönlich Hilfe. Ich habe doch gar nicht die Gabe dazu und so weiter. Ich glaube, es geht um das normal persönliche Zeugnis als Christen. Ich möchte euch heute Morgen kurz auf ein Buch hinweisen, auf dieses Buch Persönliche Evangelisation von Mark Dever. Es ist nicht so dick, also auch geeignet für nicht so viele Leser. Und da gibt er einige Hinweise, wie wir das gestalten können in unserem Leben. Und er sagt da auch, Evangelisation ist kein Spezialauftrag für besonders Mutige oder Redegewandte, sondern der normale Ausdruck eines lebendigen Glaubens. Wo Jesus wirklich geglaubt wird, da bleibt er nicht verborgen, sondern wird bewusst oder unbewusst bezeugt. Was heißt das? Wenn du Christ bist, dann spüren das die Menschen. Und ich glaube, dass das Evangelisation nicht etwas ist, was wir tun, sondern etwas, was wir sind. Es hat mit unserer Identität zu tun. Wir sind Zeugen in dieser Welt. Jesus hat das mal gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er spricht da zu allen, die ihm nachgefolgt sind. Er sagt also nicht, der Petrus wird mein Zeuge sein und dann vielleicht der Seppelino und der Johannes. Nein, alle. Ihr werdet das sein, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn du Jesus nachfolgst und das auch bekennst, die Leute das wissen, dann schauen sie auf dich und sie werden sehen, wie du bist. Und das ist ja das Faszinierende in der christlichen Botschaft oder Glauben, dass Gott in uns lebt, durch seinen Heiligen Geist in uns ist. Und dann werden Menschen in dir auch etwas von diesem Gott kennenlernen und sehen. Also du bist, ob du willst oder nicht, Zeuge für Gott in dieser Welt drin. Einerseits ist das ja entlastend. Wir sind nicht dazu berufen, Menschen zu überreden, sie zu manipulieren, irgendwie etwas Komisches zu bezeugen. Nein, wir dürfen ehrlich sein, demütig und abhängig von Gott. Er wird das tun durch uns, weil wir den Geist Gottes in uns haben. Und er wird auch wirken ihm gegenüber durch seinen Geist, dass die Menschen das verstehen und offen sind. Das ist ein Wirken des Geistes, das können wir nicht tun. Wir können auch nicht eine Bereitschaft schaffen im Herzen des Gegenübers. Das muss Gott tun, er muss wirken. Und ich finde das total entlastend. Und darin liegt auch noch etwas Ermutigendes. Wenn wir das Evangelium weitergeben, dann geschieht nicht nur etwas beim Nächsten, sondern auch bei uns geschieht etwas. Ich finde das ganz ein spannender Gedanke. Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein in dieser Welt, damit auch unser Glaube wächst. Ihr glaubt das nicht, was man lernt, wenn man selbst etwas weitergibt. Da kommen plötzlich Fragen. Und dann denkst du, ja, also das habe ich mir auch noch nie gefragt. Und man muss nachdenken über den eigenen Glauben. Vielleicht den Kollegen fragen oder die Freundin. Du, was würdest du da antworten? Das ist eine schwierige Frage bekommen. Und so lernen wir das selbst auch wieder mehr über den Glauben. Ich finde das total interessant. Und diejenigen von euch, die irgendwo in einem Dienst stehen, wo sie das Evangelium weitergeben, sei es bei den Kindern oder Erwachsenen, die wissen von diesem Moment, wo man selbst viel lernt, wenn man Dinge weitergibt. Ich habe das erlebt in der Jungschar. Ihr habt ja auch eine Jungschar-Arbeit, mega cool. Ja, da lernt man auch etwas, wenn man als Leiter den Kindern plötzlich etwas weitergeben muss, wo man vielleicht selbst auch noch nie so sich damit beschäftigt hat. Mit einem Bibeltext, eine Geschichte aus der Bibel, die man weitergibt und merkt, boah, so cool. Also ich glaube, wenn wir was weitergeben, dann lernen wir selbst auch etwas mit dazu. Also das lohnt sich total. Es ist ein Gewinn, wenn wir auch das Zeugen sind in dieser Welt. Es heißt auch, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Paulus sagt das. Und ich möchte dich so fragen, sind deine Füße lieblich, weil du das Evangelium bezeugst in dieser Welt? Ich finde das spannend, wenn wir die Bibel anschauen, Gott interessiert sich für verlorene Menschen. Schon ganz am Anfang. Adam und Eva, wir kennen die Geschichte, sie haben vom Baum gegessen, wo Gott gesagt hat, nein, mach das nicht. Sie waren Gott ungehorsam. Sie haben sich versteckt. Und was macht Gott? Er sagt nicht einfach, ja, egal, dann schaffen wir wieder neue Menschen. Hätte er können. Nein, er geht auf die Suche nach verlorenen Menschen. Er sucht sie. Wo bist du, Adam? Er hat ein Anliegen für verlorene Menschen. Gott interessiert sich für Menschen, weil er sie liebt und gerne hat. Und er wartet nicht einfach passiv, bis sie zu ihm kommen. Nein, er geht sie suchen. Und schaut, wenn wir Nachfolger von Jesus Christus sind, wenn wir Gott gerne haben und ihm immer ähnlicher werden wollen, dann dürfen wir auch hier uns inspirieren lassen von Gott und sagen, schaut, mein Gott, er geht voraus und er sucht die Menschen. Ich will das auch tun. Ich will Menschen aufsuchen und ihnen die gute Nachricht bringen. Wir sehen also, ich fasse diesen Punkt zusammen, Christsein heißt gesendet leben, als Zeugen von Jesus Christus im ganz normalen Alltag. Kommen wir zum Punkt 2. Wie lernen denn Menschen Jesus kennen? Das ist interessant, wenn man die Menschen befragt, dann ist es in den meisten Fällen nicht durch irgendein Programm, nicht durch irgendwelche Veranstaltungen, sondern durch persönliche Beziehung zu Menschen, die Jesus nachfolgen. Gott gebraucht also Beziehungen zu Menschen. Eine tolle Geschichte, wie wir in der Bibel lesen, ist von Andreas. Andreas war ein Jünger von dem Johannes der Täufer. Er war mit ihm unterwegs und Johannes hat ja auf Jesus hingewiesen und Andreas hat tatsächlich dann Jesus Christus erkannt als den Retter, den Messias. Und was tut er jetzt? Er geht nicht nach Hause und schläft ein und sagt, ja schön, ich habe es jetzt gefunden, ich bin gerettet. Nein, diese Botschaft hat ihn so begeistert, dass er hingeht zu seinem Bruder, zum Petrus und ruft, wir haben den Messias gefunden. Und Und dann heißt es ganz nüchtern hier weiter, und er führte ihn zu Jesus. Er führte ihn zu Jesus, seinem Bruder. So cool. Er hat das gefunden, er war begeistert und hat Menschen zu Jesus geführt. Übrigens, wenn ihr die Bibel lest, und wenn es um Andreas geht, der ist immer so im Hintergrund. Aber er führt immer wieder Menschen zu Jesus. Müsst ihr mal achten, wenn ihr da die Evangelien lest. Ganz interessante Figur, der Andreas. Andreas hält also keine Predigt, keine theologische Diskussion, sondern er lädt einfach ein. Komm und schau selbst, erfahre Jesus. Und so dürfen wir auch einladen, hier in die Gemeinde oder zum Männerfrühshoppen oder irgendwo hin, wo Jesus verkündigt wird, damit Menschen ihn erleben können. In diese Beziehung kommen zu ihm. Und das ist bis heute nicht anders, dass wir das auch tun dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst. Und da gebe ich euch jetzt 2 Minuten Zeit, miteinander auszutauschen. Oh, jetzt muss ich noch reden, hä? Ja. Mach ein bisschen aktiver Gottesdienst. Also tausch doch miteinander aus. Wie hast du zum Glauben gefunden? Ist es einfach nur ein Traum geschehen oder gibt es da wirklich auch vielleicht Personen in deinem Leben, die dir von Jesus erzählt haben? Tausch doch mal miteinander auf aus der Bank. Wie ist das geschehen? Wie habt ihr von Jesus erfahren?
Okay. Also ich weiß, es gäbe sicher super Geschichten zu erzählen. So wie ich euch kenne, gibt es ja nachher das Kaffee da unten, nach dem Gottesdienst. Und da gibt es Möglichkeit, weiter zu erzählen von diesen Geschichten, falls ihr noch nicht fertig seid oder es euch interessiert, was hat denn der andere erlebt? Wie ist der zum Glauben gekommen? Ich möchte heute jemandem die Gelegenheit geben, auch vielleicht uns zu erzählen, wie ist der oder durch wen ist der zum Glauben gekommen und hat er von Jesus erfahren. Gibt es jemanden, der spontan auch sagt, ja, das will ich gerne erzählen? Gibt es mutige Schlatmer? Ja, da gibt es da. Ah, sehr gut. Hey, wie ist dein Name?
Attila.
Attila, sehr cool.
Also. Ja, also viele von euch kennen mich ja, seit ich eigentlich klein bin. Und vielleicht habe ich jetzt nicht so einen mega spannenden, spannenden Wendepunkt gehabt im Leben. Und trotzdem liegt es mir auf dem Herz, um auch allen denen Mut zu machen, die eigentlich von Kinderstube auf dürfen mit unserem genialen Gott aufgewachsen sein und ihn ja, sie ein bisschen kennen. Und ja, wir haben es jetzt vorher gehört, die Freude, die wir in uns haben, durch das, dass wir mit Jesus leben, ich denke, das ist für mich immer eine Herausforderung. Weil für mich ist das, sind ganz viele Prinzipien von der Gnade und von der Vergebung. Das war bei mir von klein auf immer eine Prägung gewesen. Und ich denke, jemand, der aus dieser Gefangenheit wirklich einen kompletten Wendepunkt haben, der kann viel motivierter und freier vom Glauben erzählen. Und ich wollte einfach allen Mut machen für die kommende Woche, um auch, wenn das vielleicht für uns ganz normal ist, in das in unserem Alltag zu leben und die frohe Botschaft weiterzugeben.
Danke schon mal. Ja, was soll ich noch sagen? Amen. Wir können in die Kaffeepause. Ja? Nein, vielen Dank, mega. Genau, manchmal ist es vielleicht eine Herausforderung, wie du sagst, wenn man schon im Glauben aufgewachsen ist, aber trotzdem dürfen wir von dieser frohen Botschaft weitererzählen, weil es viele Menschen gibt in dieser Welt, die das noch nicht gehört haben. Ich habe einen Straßeneinsatz mal gemacht in Basel, während dem Studium, und ich ging so mit der Haltung hin, es interessiert eh niemanden auf dieser Welt, in dieser Stadt, über Jesus zu sprechen oder von ihm zu hören. Und ich war dann da sehr positiv überrascht. Da waren Leute da, die waren bereit zum Sprechen über den Glauben, über die Religion und so weiter. Und ich dachte, wow, mein Bild war so verkopft, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber einfach so, ja, die Leute wollen das nicht, man darf nicht über den Glauben sprechen. Und ich habe das Gegenteil erlebt, dass Menschen offen sind, interessiert sind, auch zu hören, was wir glauben. Also da möchte ich euch sehr stark ermutigen. Habt nicht Angst. Lasst euch herausfordern, im Glauben auch Zeugnis zu geben. Genau, wir wollen da weiter noch schauen, was heißt das denn auch? Jesus selbst hat ja das auch gemacht. Und wir können bei ihm abschauen, wie ging er denn vor? Und da lesen wir aus Matthäus Kapitel 9, folgender Text, er ist etwas länger. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Es ist interessant, was Jesus hier sagt. Er sieht also diese Menschen und es macht ihn betroffen. Er hat Mitleid mit den Menschen. Ich finde das sehr spannend, dass Jesus sich hier also auch ins Herz blicken lässt. Und wir sehen, er sieht die Situation und es berührt sein Herz. Und das darf auch uns berühren. Lasst uns wieder neu uns daran erinnern, dass diese Menschen für immer, ewig verloren sind, diejenigen, die nicht gerettet sind. Weg. Keine Hoffnung haben für die Zukunft nach dem Tod. Lasst uns von dieser Notsituation auch berühren und neu motivieren, dass wir auch die Menschen sehen in ihrer Situation, wie sie auch sind. Ganz realistisch, auf geistlicher Ebene. Und was tut er weiter? Er sagt nicht, jetzt müsst ihr noch mehr arbeiten. Ja, die Jünger. Es sind zu wenige Arbeiter da, jetzt müsst ihr noch mehr. Nein, er sagt ihm das Gegenteil, er sagt sogar, ihr müsst nicht, bittet den Herrn darum, dass er noch mehr schickt. Also was macht er hier? Er sagt ihnen, lasst Gott wirken und betet dafür. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn es auch uns darum geht, Menschen zu Gott zu führen, damit, dass wir uns berühren lassen, einerseits von der Verlorenheit der Menschen, aber auch, dass wir für sie beten. Ich glaube, hier das Gebet ist ganz entscheidend wichtig, dass wir die Menschen Gott anvertrauen, für sie beten, dass sie von Gott her berührt werden, durch seinen Geist auch offen sind, bereit sind, darüber zu sprechen. Für uns heißt das auch gleichzeitig, dass wir nicht alles tun müssen, nicht jeden Menschen bekehren. Herr Jesus sagt nicht, ihr müsst das alles machen, sondern gebt das Gott ab und lasst euch von ihm führen. Persönliche Evangelisation ist also nicht etwas, was meint, dass wir alle Menschen in unserem Umfeld evangelisieren müssen, sondern dass wir dort, wo Gott Türen öffnet, auch wir bereit sind, diese Türen zu benutzen und dort auch das Evangelium weiterzugeben. Paulus bittet an einer anderen Stelle, dass Türen offen gehen sollen. Und das sollen wir auch beten, dass Menschen, dass Situationen entstehen, wo Menschen offen sind und bereit sind zu hören, was wir ihnen mitgeben wollen von Gott, von Jesus. Also nicht alle gleichzeitig, sondern dort, wo Menschen vorbereitet sind. Ganz wichtig, man könnte nämlich den Eindruck haben, wir müssen alles tun und mit jedem Menschen. Es gibt leider auch so Leute, ich hatte solche in der Schule, im Gymnasium, Christen, liebe Geschwister, aber sie hatten das Gefühl, sie müssen jedem Einzelnen das Evangelium erklären. Und wisst ihr, was danach geschah? Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist total mühsam. Wir kommen uns als Objekte vor, gar nicht geliebt, gewertschätzt. Und sie haben die Türe zugemacht. Und diese Prägung, die beschäftigt mich bis heute. Und es ist mir wichtig, dass wir dort bereit sind zum Zeugnis, wo Menschen offen sind. Nicht, dass wir es ihnen überstülpen oder irgendwie aufdrücken, sondern in dieser Liebe, in diesem Gespür, in dieser Führung von Gottes Geist auch handeln und wirken. Also, ich möchte diesen Punkt zusammenfassen wie folgt. Evangelisation beginnt also nicht mit den Worten, sondern mit offenen Augen, bewegten Herzen und betenden Händen. Ich finde das ganz ein entscheidender Punkt. Kommen wir weiter. In der Apostelgeschichte, da heißt es auch, lesen wir von der ersten Gemeinde, dass sie mit Freimut das Wort Gottes redeten. Freimut heißt nicht einfach draufgängerisch und voller Lautstärke, sondern es meint eine innere Freiheit, den Mut, auch Dinge mal anzusprechen zu haben. Nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dort zu warten, bis Gott die Türe öffnet und dann den Mut aber auch haben, das zu sagen. Finde das ganz, ganz wichtig. Wir sollten das Evangelium nicht verschweigen. Und da hilft uns vielleicht auch eine Struktur zu haben, man muss es nicht so, aber innerlich im Hinterkopf zu behalten, was ist denn das Evangelium, das wir weitergeben dürfen. Ganz kurz zusammengefasst, es geht zunächst natürlich um Gott, dass es da einen Gott, einen Schöpfer gibt. Und da können wir auch immer wieder anknüpfen im Alltag, wenn Menschen davon sprechen, dass sie an eine höhere Macht glauben zum Beispiel. Es gibt viele Leute, die das sagen, ja irgendwas gibt es schon. Dann können wir einfach und unverblümt sagen, ja, und ich kenne diese Macht. Gott ist ein dreieiniger Gott, der sich in der Bibel vorgestellt hat. Zack, schon sind wir drin. Es ist ein Gott, der uns geschaffen hat, der gut ist, der heilig ist, der liebevoll ist, der nicht fern ist, sondern der eine Beziehung mit uns haben möchte. Evangelisation beginnt also bei Gott. Dann auch, dass wir über das Problem der Sünde sprechen. Das meine ich, ist entscheidend. Warum? Weil es uns trennt von Gott. Weil eben Menschen verloren sind, die in der Sünde leben und bleiben. Wenn Menschen das nicht erkennen, dann haben sie auch keinen Sinn und kein Verständnis, dass sie einen Erlöser brauchen. Schau, wenn du in einer Grube bist und nicht mehr herauskommst und du das nicht weißt und du einfach dort lebst, dein Leben lang, dann geht es dir gut, bis du stirbst. Aber wenn du das plötzlich merkst, dass draußen noch ein anderes Leben wäre und dir das jemand sagt, dann beginnst du plötzlich darüber nachzudenken, ja, wie komme ich eigentlich da raus? Und dann sind sie auch bereit zu hören, wie sie aus dieser Grube herauskommen. Durch Jesus Christus, der uns erlöst hat, der sein Leben gegeben hat für uns. Das ist ein entscheidender Punkt und auch hier wieder, wir können das nicht bewirken, das macht Gott in den Menschen, aber wir dürfen uns gebrauchen lassen von Gott, ihnen das zu erklären. Und ich glaube, wenn Gott an ihnen wirkt, dass sie das auch verstehen werden, so wie wir das auch eines Tages irgendwann mal verstehen mussten. Auch selbst wenn wir im gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, muss irgendwann es hier oben Klick machen und wir müssen merken, doch, ich bin verloren. Ich bin total verloren, wenn ich nicht Jesus habe. Und dann sind wir natürlich automatisch, Entschuldigung, bei der Lösung des Problems Jesus Christus. Er hilft uns, aus dieser Grube, aus diesem Loch, aus dieser Trennung herauszukommen. Es gibt da so viele Bilder, ihr habt sicher schon viele gehört, die Brücke und so weiter. Da gibt es so viele Bilder, die uns das deutlich vor Augen malen, wie Jesus uns gerettet hat. Ich glaube, wir müssen den Mut auch haben, das auch einfach mal zu sagen, von Jesus zu sprechen. Viele Leute haben keine Ahnung mehr, wer Jesus ist. Sie kennen vielleicht den Namen noch. Aber die Bedeutung von dem Kreuz, das ist auch eine Möglichkeit. Warum haben wir immer ein Kreuz an? Das zu erklären. Es gibt viele Menschen, die haben auch den Schmuck als Kreuz und wissen die Bedeutung gar nicht. Auch das wäre ein Anknüpfungspunkt im Alltag. Wenn ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, jemand, ein Kollege da ist und der hat immer ein Kreuz, kannst du ja mal fragen. Frag ihn doch nächste Woche. Du hast ein Kreuz an. Was verbindest du mit diesem Kreuz? Warum ist dir das wichtig, dass du das anhast? Vielleicht erzählt er ganz spannende Dinge. Und du kannst ihm erklären, wieso du auch das Kreuz vielleicht anhast oder wieso du auch in eine Gemeinde gehst, wo das Kreuz zentral ist und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und da müssen wir auch den Menschen deutlich machen, dass sie antworten müssen auf dieses Angebot, das Gott uns macht, auf diese Gnade, die Gott uns erwiesen hat, dass sie sich dafür entscheiden sollen, umkehren sollen, ihr Leben ändern und Jesus nachfolgen. Vielleicht kennt ihr die vier Punkte, das Bändeli, Klassik. Kennt ihr das? Ja, schon. Das sind eigentlich genau diese vier Punkte, das ist nichts anderes. Vielleicht mache ich anders dargestellt oder so. Aber das sind eigentlich genau die entscheidenden Punkte. Und wir müssen den Mut haben, das auch im Gespräch einzupflanzen. Und das möchte ich euch auch sagen, nicht alles auf einmal bitte. Wir brauchen Zeit, um das zu verarbeiten, um darüber nachzudenken. Aber vielleicht ist es da und dort eine Möglichkeit, wo du merkst, ja, diese Person glaubt, dass es einen Gott gibt, aber sie hat vielleicht noch nicht gemerkt, dass sie getrennt ist von diesem Gott. Dann kannst du ihr da vielleicht helfen. Vielleicht an einem anderen Ort, wo es möglich ist. Ich weiß, es ist vielleicht nicht immer so einfach, persönlich so das weiter zu sagen, weil man vielleicht sagt, ja, ich habe ja keine Zeit oft. Ich habe vielleicht aber auch die Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich plötzlich über den Glauben spreche. Oder vielleicht sagt jemand, das ist nicht meine Gabe. Vielleicht bin ich aber auch ehrlicherweise einfach zu bequem. Wenn ich nicht darüber sprechen muss, dann ist auch gut. Oder wir sind einfach geistlich auch müde und sagen, ja, ich mag nicht mehr und der Glaube und so. Ich möchte euch ermutigen, wieder neu das zu wagen, weil ich überzeugt bin, dass es euren Glauben stärkt, weil ich überzeugt bin, dass es dem Nächsten gut tut, wenn er von Jesus hört, dass sie gerettet werden können. Und ich glaube auch, dass es erfrischend ist für den persönlichen Glauben, weil wir da wieder merken, wie Gott am Werk ist. So können wir Gott in unserem Alltag auch erleben, wenn wir mutig zu ihm stehen und sehen, wie er am Wirken ist. Also ich fasse auch da den Punkt zusammen, Evangelisation heißt, das Evangelium klar zu sagen, Achtung, mir wichtig, in Liebe, aber auch mit dem Mut und dem Vertrauen darauf, dass Gott wirkt. Kommen wir zum letzten Punkt von heute. Evangelisieren stärkt auch unseren eigenen Glauben, habe ich schon gesagt. Das ist etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes. Wichtig aber auch, dass Gott das tut. Er schafft im anderen das neue Leben. Und wir dürfen einfach Zeuge sein davon. Und ich muss euch gestehen, es ist eine Herausforderung, weil es oft ein langer Weg ist, bis Menschen schlussendlich sich für ein Leben mit Gott entscheiden. Es gibt auch da wieder Studien. Einige sagen, dass es bis zu 7 Jahre dauert, bis Menschen sich wirklich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Vom ersten Moment an, wo sie von Jesus hören. Wir sehen also, da braucht es Durchhaltewillen. Und ich sage das euch nicht, um euch zu verzweifeln, sondern um euch zu ermutigen. Dort, wo ihr vielleicht mit Menschen schon unterwegs seid, dann bleibt bitte dran. Betet für sie und nutzt die Chancen, die Gott euch schenkt. Vielleicht fragst du dich auch, mit wem soll ich denn so unterwegs sein oder wen könnte dann Gott mir schenken? Vielleicht bist du auch so und sagst, ja, ich kenne ja nur Christen. Ich habe gar keine Freunde, die ungläubig sind. Das kann auch geschehen, besonders bei Pastoren, wo wir uns immer so in einer Bubble bewegen, wo einfach alles Christen sind. Bewusst dir zu überlegen, wo gibt es in meinem Umfeld jetzt schon Menschen, die Gott noch nicht kennen. Es geht mir nicht darum, dass du neue Beziehungen extra aufbaust, um dann ihnen das Evangelium zu erklären. Aber dort, wo wir sind, gibt es sicher auch schon Menschen, die vielleicht Gott noch nicht kennen. Und da dürfen wir Zeugen sein. Ganz normal natürlich. Mir ist das wichtig, noch einmal, dass die Menschen, die wir kennen, in einer Beziehung mit uns stehen. Und sie sollen merken, dass diese Beziehung echt ist, dass wir interessiert sind an ihnen als Menschen und nicht als Bekehrungsobjekte. Mein Wunsch ist es, dass ich mit Menschen zusammenleben darf, die Gott nicht kennen, und dass sie plötzlich auch mit Fragen zu mir kommen oder Gott mir Möglichkeiten schenkt im Gespräch, wo ich Dinge weitergeben kann. Bei mir war das vor einigen Jahren so, dass ich mich entschieden habe, ich will bewusst zum Beispiel im Männerchor in Wilchingen dabei sein. Das war mir wichtig. Da sind lauter liebe Menschen, aber einige auch, die Jesus noch nicht kennen oder nur flüchtig. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott da auch manchmal Türen öffnet. Im Gespräch, ganz natürlich, kommen die Menschen. Was glaubst du, wieso, was meinst du zu diesem Fall oder dieser Herausforderung? Und so können wir miteinander sprechen. Und ganz natürlich auch Zeugen sein. Oder vielleicht sie auch mal einladen zu einem Anlass bei uns in der Gemeinde. Also auch das ist so eine Möglichkeit, wie man das tun kann. Natürlich aus diesen Beziehungen heraus, die wir schon haben. Da möchte ich euch ermutigen. Überlegt ihr vielleicht, das ist jetzt der letzte praktische Schritt, zwei, drei Namen, die vielleicht dir Gott aufs Herz legt. Jetzt vielleicht heute Morgen hast du gedacht, ja, stimmt, mit dem wollte ich schon immer wieder mal sprechen. Und vielleicht auch, nimm das mit als Gebetsanliegen in dieser Woche. Herr, wo willst du, dass ich etwas weitergebe? Und zeig mir wie, auf welche Art und Weise. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, zum einen Schriften, die man weitergeben kann. Es gibt Traktate. Ich habe unten mal zum Beispiel ein Körbli mitgenommen von einigen Traktaten, die könnt ihr gerne mitnehmen. Wir haben hier von der FEG so einen Kalender von Heukelbach mit Bibelversen drauf für jeden Monat. Die verteilen wir gerne auch. Ich habe auch einige mitgenommen. Hinten ist noch Werbung für uns. Ich erlaube euch, diese Werbung wegzuschneiden oder wegzunehmen. Ihr müsst nicht Werbung für uns machen, aber ihr dürft gerne diese Kalender mitnehmen und verteilen. Das ist eine gute Möglichkeit, wo sie einfach Bibelverse haben mit einem Kalender. Viele bedanken sich und sind froh, dass sie so einen Kalender haben mit schönen Bildern und einem Bibelvers, wo sie auch zum Nachdenken bringen darf. Oder andere Möglichkeiten, wo du nutzen kannst, vielleicht digitaler. Es gibt auch Bilder, wo Bibelverse drauf sind, die kann man schicken und so weiter. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Überleg dir, was kann ich vielleicht nutzen, wo kann ich vielleicht etwas weitergeben. Dann lerne diese vier zentralen Punkte auswendig. Wahrscheinlich kannst du sie schon, aber es ist gut, wenn man das im Hinterkopf behält und wenn man ins Gespräch kommt mit Menschen und merkt, der Glauben interessiert sie, dass man da vielleicht mal was droppt und sagt, was hältst du von Gott? Glaubst du, dass es einen Schöpfer gibt? Komm, wir sprechen mal darüber. Dass man da auch bereit ist, das weiterzugeben. Ich schließe mit einem Satz, Evangelisation beginnt nicht mit den richtigen Worten, sondern mit offenen Augen, betenden Herzen und der Bereitschaft, Jesus im Alltag sichtbar zu machen. Das wünsche ich uns und euch, dass wir wieder neu mit dieser hoffnungsfrohen Botschaft in den Alltag gehen und bereit sind zum Zeugnis für Jesus. Ich bete für uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns als Menschen in diese Welt hinausgesandt hast. Und in Johannes 17, in dem Gebet, da betest du nicht, dass Gott uns wegnimmt von dieser Welt, sondern du bittest darum, dass Gott uns stärkt, in dieser Welt Zeugen zu sein für dich. Und Herr, das wollen wir. Hilf uns dabei. Wirk du an den Menschen in unserem Umfeld, dass sie ein offenes Herzen bekommen für die Botschaft, die wir weitergeben wollen. Und hilf uns zu sehen, wo es dran ist, wo es nötig ist. Schenk uns viel Weisheit, das richtig zu formulieren, durch deinen Geist, Herr. Und Herr, wir bitten dich, dass du Menschen wieder neu umkehren lässt zu dir. Dass wir das erleben dürfen, dass wir eine Erweckung haben dürfen. Hier im Klecki und ringsum. Dass Menschen, ja, Nachfolger von dir werden und ewig gerettet sind. Amen. Möchte euch den Segen von Johannes 15, Vers 16 mitgeben. Jesus spricht: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. So geht gesendet von Jesus Christus als Zeugen in diese Welt. Und Herr, wir bitten dich um deinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er beschütze euch und halte sein Angesicht über euch. Und er schenke euch seinen Gnaden und seinen Frieden. Der Herr, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist segne euch für diesen Dienst. Amen. In diesem Sinn, schönen Sonntag.
Danke gleichfalls.
Und alles Gute.